Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kultur, der Podcast, und zwar aus der Sonderserie Offenbarung 23. Und wir befassen uns heute mit der Folge 3, die Titanic darf nie ankommen. Ja, wir starten gleich in das Machwerk von Jan Gaspar, das mit guten Sprechern unterlegt, immer wieder geführt wird. Aber am Anfang darf ich eins nicht vergessen, nämlich wir werden heute unseren Hardcore-Fan Janine grüßen, die uns eine Nachricht hat zukommen lassen und uns ein kleines Feedback gegeben hat, worüber wir sehr dankbar sind. Vielen Dank, Janine.
Für alle Feedbacks sind wir immer dankbar. Und natürlich, Janine, wir denken immer an dich. Wir haben nur vergessen, dich zu erwähnen.
Genau.
Also vielen Dank für die nette Kritik. Vielen Dank für die netten Worte. Und auch du bist natürlich ganz oben in unserer Fanliste.
Auf jeden Fall. Steigen wir ein. Wie gesagt, wir haben heute das Thema, die Titanic darf nie ankommen. Warum der Titel so heißt, werden wir darauf kommen. Es gibt ja immer wieder diese klaren Szenenabhandlungen, aber wir gehen einfach in Szene 1 rein. Und die Szene 1 in dem Hörspiel ist natürlich der Klassiker, den man auch erwartet. Man hört die Titanic fahren, man hört ein paar Wortfetzen und dann fährt das Schiff gegen den Eisberg und kentert. Das ist die Grobszene. Ein Special an der Stelle, man hat sich 1912 darauf geeinigt, SOS, also dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, als Seenotruf auszusenden. Und die Titanic ist das erste Schiff, dessen Funker diesen Notruf aussenden. Erstaunlich, wie traurig eigentlich.
Ja, keiner hätte gedacht, dass das zu so einer traurigen Legendarität kommt. Ja? Also es ist natürlich ein sehr interessanter Fakt, das fand ich auch, aber auch ein sehr trauriger gleichzeitig, denn das SOS hat an dieser Stelle einfach leider nicht viel genutzt. Genau, wir haben in dieser Folge, wie üblich, das wird häufiger thematisiert, das Grundthema anhand einer Nachrichtenmeldung aus der Zeit des Themas einmal kurz manifestiert, bevor wir in den Hauptstory-Plot einsteigen, das heißt dem geneigten Hörer, der auch geschichtlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine kleine Gedächtnislücke hat oder sich dafür auch einfach nicht interessiert, dem wird kurz mit Worten einfach nochmal dargelegt. Was ist hier eigentlich passiert? Die Titanic ist echt ein großer Dampfer gewesen und sie ist an einem Eisberg zerschellt und gesunken, gab eine ganze Menge Tote. Und danach hüpfen wir auch schon wieder in den Hauptstory-Plot zurück zu T-Rex.
Muss ganz kurz was ergänzen. Also das Datum des Sinkens war der 14.04.1912 und die Titanic hatte zwei Schwesternschiffe und das waren die Olympic und die Britannic. Das nur so als Nebenkonstrukt. Und wir gehen gleich in den Hauptplot. Ich hatte irgendwas noch, aber nichtsdestotrotz, das wird mir einfallen.
Du hast vergessen, unsere Namen zu sagen.
Ich habe vergessen, unsere Namen zu sagen. Das tut mir leid. Mein Name ist Markus Kuslinski.
Ich bin JP Morgan, nein, war nur Scherz, Dirk Fenske.
Und wir führen euch heute durch diese Folge. Eine Nachlässigkeit, die nicht zu entschuldigen ist.
Absolut.
Das von mir als Programmchef. Mhm. Aber okay, gehen wir weiter rein. Szene 2. Wir sind im Studentenwohnheim und da sind wir relativ häufig. T-Rex, Georg Brandt, ist in seinem Zimmer. Mittlerweile läuft die Tupac-Single sehr gut. Interessanterweise, sie läuft im Hintergrund der Szene.
Also ja, ist mir auch aufgefallen.
Für die geneigten Hörer, ruhig mal in den Hintergrund hören.
Der Song Capture, legendär.
Läuft Capture, die neue Nummer 1 am Hip-Hop-Himmel. So, und jedenfalls läuft diese Single im Hintergrund, man hört es und man sitzt über einer E-Mail. Und in dieser E-Mail haben Tron und Tupac einen Dialog darüber. Und es geht um Zweifel, die sie haben. Zum einen an der Identität des Schiffes, der Titanic, ob die Titanic gesunken ist. Zeitgleich soll der Titanic-Film im Kino anlaufen, also der berühmte Film mit dem Celine Dion-Song mit Leonardo DiCaprio.
Und Kate Winslet.
Kate Winslet, die berühmte Szene
König der Welt. Hinterher alle pfeifen, alle gehen unter, traurig, genau. Klunker weg und so weiter.
Und wie viele Leute, also ich glaube bei Titanic haben, also mehr geweint in einem Kino, haben nur noch bei Avengers Endgame.
möglicherweise oder vielleicht bei Daniel der Zauberer, um das nochmal aufzugreifen. Nein, natürlich
aber nicht. Aber da war es das verschwendete Kinogeld. Also nichts gegen Daniel Kübelberg.
Ja, also man kann einer Sache, ich bin da ja Realist. Ne? Also ich bin durchaus, für Schnulzen und auch großes Drama zu haben, auch wenn es ein bisschen überkandidelt ist. Gucke ich tatsächlich sogar mal von Zeit zu Zeit recht gern, muss man mich nicht unbedingt zu zwingen. Titanic bildet da eine große Ausnahme, weil zudem muss man mich zwingen. Ja, ich habe ihn, ich glaube, in 3 Anläufen versucht zu gucken. Einmal habe ich es auch wirklich bis zum Ende durchgezogen und nein, ich habe nicht geweint. Ich fand den nicht gut, aber wie gesagt, ich bin Realist. Er hat ein unglaubliches Publikum begeistert und einer der erfolgreichsten Filme überhaupt, nicht wahr?
Also er ist eher auch einer der erfolgreichsten überhaupt. Aber der er hat schon eine technische Brillanz, die hat er, was auch zu erwarten ist bei den Kosten und den, man muss auch jetzt ins Verhältnis setzen, mittlerweile, der ist auch schon ein paar Jahre her und dementsprechend waren die technischen Möglichkeiten auch wenn sie schon sehr gut waren und die sehr gut umgesetzt wurden, andere als jetzt heute, aber nichtsdestotrotz, jedenfalls gibt es zwei Sachen, es gibt im Film von Robert Ballard, genannt Bob Ballard, eingefügte Originalszenen, um die wird später auch nochmal gehen. Bob Ballard ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der Meeresbiologie forscht, der mit U-Booten in die Tiefe taucht und der beim Wrack der Titanic hauptsächlich viele Filmaufnahmen gesichert hat, auch Proben gesichert hat. Also der wusste da schon, was er tut. Und diese Aufnahmen, die fließen unter anderem auch in den Kinofilm ein und da wird es später noch drum gehen. Ganz lustiger Nebensache, achtet mal auf den Witz zur Dechiffrierung des Berliner Telefonbuches. Ist mal eine nette Sache, wo darauf hingewiesen wird, dass eben nicht in allem, also finde ich einen guten Spot. Ja. Nicht in allem steckt ein Geheimnis. Das ist eine gute Idee, um die Verschwörungsgeschichte nicht zu weit zu treiben. Ganz kurz, ich hake gleich ein, du kannst gleich weitermachen. Ganz kurz, weil wir das immer wieder erwähnen. Wir selber hängen keinen Verschwörungstheorien an. Wir glauben auch an keine Verschwörungstheorien. Wir bearbeiten sie so weit, wie sie für dieses Hörspiel nötig sind. Und wir bitten auch davon abzusehen, uns irgendwelche Hinweise zu schicken, wie es eigentlich wirklich war. Das ist nicht nötig. Wir werden hier innerhalb dieses Hörspiels, was ja auch fiktiv sein soll, auch genauso mit diesen Daten arbeiten. Ja. Richtig. Gehen wir zur nächsten Szene.
Dirk. Ja, ich kann das nur kurz ergänzen. Sicherlich finden wir den einen oder anderen Aspekt einer solchen Theorie auch mal ganz interessant. Man kann das auch mal wissenschaftlich durchleuchten und man kann vielleicht auch selber mal eine Frage stellen. Aber dabei sollten wir es auch belassen. Wie wir gerade gesagt haben, Kim und T-Rex brüten über den E-Mails und Kim, wie üblich, eher etwas skeptisch der Sache gegenüber eingestellt, fängt dann aber doch auch wie üblich relativ schnell Feuer und sagt, oh Gott, das müssen wir unbedingt mal mit Nolo besprechen, weil die ist ja gerade im Krankenhaus. Wir erinnern uns, in der letzten Folge ist sie von Tupacs, sagen wir mal, etwas einfacheren Spießgesellen unter Schock gesetzt worden und liegen gelassen worden. Sie erholt sich also immer noch von diesem Erlebnis und von dem starken Schock, den sie da offensichtlich erlitten hat. Und Kim fängt bereits an zu witzeln. Wir werden dieses Thema noch häufiger merken, dass T-Rex ja dann unbedingt seine Nolo wiedersehen möchte und hier und so weiter. Und also man stellt sich T-Rex ja immer so ein bisschen als den unbeholfenen Typen vor und der dann eigentlich eher so das abwiegt und sagt, für Weiber habe ich keine Zeit. Sowas hat er, glaube ich, ja auch schon erwähnt. Und sie fahren also zusammen hin und de facto ist es diesmal eine kleine Gratwanderung. Wir hatten in der vorigen Folge schon mal eine ähnliche Situation, nämlich dass T-Rex de facto echt hart anfängt, Nolo anzubaggern.
Ja, es gibt so ein bisschen, er geht schon da in die Offensive und erwähnt auch Sachen, die er sich gerne gewünscht hätte. Ich würde es gar nicht so weit ausmalen, dann habt ihr auch noch einen Grund, das zu hören. Aber es gibt eine Kernfrage, nämlich die Frage an Nolo, er fragt, was Titanic und Tron miteinander zu tun haben. Er fragt, wie Tron ins Archiv von Lloyds kommt und kriegt die Antwort, Lloyds, was soll das sein? Und erst Kim muss sie aufklären und sagen, Lloyds sind eigentlich im eigentlichen Sinne, ist eine Vermögensmasse, die versichern Schiffe, aber eigentlich tragen die ein Risiko und finanzieren etwas. Und im Grunde ist es keine richtige Versicherung, obwohl sie das Versicherungswesen mit diesen Vorgängen, die Lloyds damals gemacht haben, eigentlich entwickelt haben. Also
das moderne Versicherungswesen, das ist auch weitestgehend meiner Recherche nach ein Fakt. das moderne Versicherungswesen, so wie wir es heute kennen, das wurde durch Lloyd's definitiv mitbegründet.
Und das kommt das erste Mal etwas auf, nämlich Ungereimtheiten am Wrack. Was das heißt, kommen wir noch ein bisschen zu. Mir ist übrigens eingefallen, was ich vergessen hatte, für die Freunde der Verschwörungstheorien unter uns. Es gab natürlich bei der Versenkung 2223 Tote. Traurig.
Massiv.
Also das ist eine Menge und ich glaube nur ein paar hundert haben das Ganze überlebt.
Ist aber etwas, was man definitiv nicht dabei vergessen sollte, wenn man sich über irgendwelche Sachen dort, sag ich mal, auslässt. Es sollte ein gewisser Respekt vor einer großen Tragödie, sollte auf jeden Fall schon bleiben. Und man hätte sich natürlich gewünscht, dass das in der Form nicht passiert wäre. Ja. Genau. So, Nolo weiß keinen wirklichen Rat weiter. Daraufhin wird T-Rex wieder des Zimmers verwiesen. So ein bisschen, wie ich finde, in dieser Szene schon ein bisschen augenzwinkernd von Nolo, die immer so an Leuten einen Korb gibt. Aber der ist schon deutlich netter und mit so ein bisschen, na wie gesagt, mit so ein bisschen mehr Augenzwinkern, als das die letzten Male passiert ist. Er geht hier natürlich wieder auf die Straße.
Aber kann ich mal kurz einhaken, was glaubst du? Haben sich die Schreiber gedacht, okay, Nolo hatte ja schon mit Tron, der ja auch immer ein bisschen beschrieben wird, als wäre er Frauen gegenüber ein bisschen unbeholfen gewesen. Was soll das sein? Findet sie ihn jetzt einfach netter oder meinst du, wir werden ja die Autoren hier nicht rankriegen, falls die Autoren lustig daran sind, können sie sich gerne bei uns melden und gerne mal hier mit einhaken.
Das wäre witzig, ja.
Das wäre echt lustig. Die Sache ist, sie hat so ein ihre Persönlichkeit, gibt ihr so ein Herz für Nerds oder ist das eine Sache, wo man jetzt einfach sagt, okay, die findet ihr jetzt einfach nach und nach
sympathisch? Also ich denke schon, dass sie vom Charakter, von der Charakterschaffung her, wird sie schon ein Herz für Nerds haben, weil immerhin ist sie die langjährige Freundin von Tron gewesen und sicherlich wird er immer so ein bisschen als so ein bisschen der edle Kaiser der Hacker dargestellt und so ein bisschen als prominenter Lebemann, aber im Großen und Ganzen sind wir uns natürlich schon mal sicher, der Typ ist halt auch ein echt harter Nerd gewesen, ja. Und den fand sie ja offensichtlich auch ganz gut. Nun ist T-Rex halt ein bisschen, ist halt vielleicht ein bisschen aus der Form geraten und ein bisschen ungepflegt und vielleicht auch nicht ganz so bewandert, was soziale Interaktion angeht. Das merkt man ihm hier und da schon an. Aber ich denke schon, dass sie, es ist jetzt Mutmaßung, ja, aber also für mich ist es so, dass sie es am Anfang klar ablehnt, sich jetzt langsam schon so einen kleinen Spaß daraus, ihn eigentlich schon ganz gerne hat, so, aber mehr so als Kumpel, sich klein so ein bisschen so einen Spaß daraus macht, ihn zu necken und wo das Ganze hinführen wird, das hören wir dann in den nächsten Folgen.
Also mir schon klar, deswegen war ja meine Frage, wie du die Szene liest, weil das ist nämlich genau der Punkt, wir haben ja bisher sehr grobe Schaffungen, also Nolo, das Partygirl, und den Kaffee- und Pizza-Fetischisten Georg Brandt und den schmierigen Journalisten Siegmann. Also man hat ja sehr grob gestrickte Charaktere, die sich aber komischerweise im Kopf ganz gut zusammenformen. Ja, also die sind so grob gestrickt, dass man da ganz gut mitarbeiten kann. Und wir kommen dann zur Szene Studentenwohnheim 1.2, wie ich sie nenne. Da geht es so ein bisschen sie recherchieren, er und Kim recherchieren, wie Tron Lloyds Archiv gehackt hat. Ne? Man ist sich noch nicht ganz sicher. Und dann fallen so Sätze wie, die Chiffrin wären das Erbe von Tron und Trons Geheimnisse waren sein Herzblut. Und dann erfolgt so ein bisschen das Wortspiel mit Herz und Blut. Da kommen so ein paar Sachen auf. Das ist jetzt nicht wichtig für die Handlung, aber man hat da so ein bisschen erzählerischen Kniff. Man macht so ein paar Wortspiele mit Herz und so. Ganz gut eingebaut. Also von der Dialogregie und vom Dialogschreiben. Ganz gut gemacht.
Ja, finde also ich einen durchaus interessanten Aspekt, vor allem im Hinblick darauf, dass ich mich an die Szene tatsächlich nicht erinnern kann, aber es ist gut, dass du es rausgehört hast. Ich wusste es jetzt nicht mehr.
Dann kommen wir zur Szene, die ich genannt habe, Studentenwohnheim 1.3. Also man verbringt eine ganze Menge in diesem Studentenwohnheim. Es geht in die Nachtarbeit und T-Rex arbeitet am Laptop und hat einen Download laufen von einem Film, nämlich der umgeschnittene Version. Tron hat irgendwie an diesen Originalaufnahmen von Ballard rumgeschnitten und es gibt eine andere Version und diese versucht er downzuloaden und da kommt es zu einem Kontakt mit ING, wo man sich wieder die Frage stellt, wo steht er? Immer wieder? Und woher weiß er, dass das T-Rex diese Datei downloadet, was er auch beantwortet bekommt?
Ja, das beantwortet er sehr prompt. Wo ING steht, das wird alleine in dieser Folge noch mindestens einmal umgestülpt. Das heißt, man weiß es einfach nicht. Ne? Also wir hatten ja eingangs schon erwähnt, die Initialen und die Namensgebung, die geben ja so eine leichte Analogie zum Namen des Autoren Jan Gaspard ab. Das ist, denke ich, nicht so ganz unbeabsichtigt. Soweit wie ich bis jetzt gehört habe, bin ich immer noch nicht drauf schlau geworden, auf welcher Seite oder wie man ING eigentlich direkt jetzt wirklich einschätzen sollte oder einordnen sollte. Finde ich aber einen tollen Charakter, er ist auch ein bisschen sprunghaft, der taucht auf jeder Seite irgendwie mal auf. Man kann sich nie so richtig sicher sein. Meint er das jetzt gut oder handelt er hier böswillig? Beides hat er bereits mehrmals unter Beweis gestellt. Macht aber natürlich auch einen schönen Charakter und eine schöne Handlung, ne? Weil es bleibt halt permanent spannend. So, ING taucht mal wieder auf wie der Belzebub aus der Hölle. Puff, und er ist da. Und man fragt sich natürlich jedes Mal, oh Gottes Willen, wo soll denn das jetzt schon wieder hinführen? Und zwar nicht im negativen Sinne, sondern durchaus im positiven Sinne. Es ist einfach Spannung, die mit diesem Charakter aufgebaut wird. Und du kannst natürlich auch Twists mit diesem Charakter initiieren. Das werden wir auch im späteren Verlauf noch merken. Kannst du natürlich wesentlich besser machen mit einem Charakter, den der Zuhörer einfach überhaupt gar nicht einordnen kann.
Ja, also die beiden haben ja dann so ein etwas hakeliges Gespräch miteinander. Man merkt, Freunde sind die noch nicht direkt. Aber nichtsdestotrotz, er bekommt das Passwort für den Lloyd-Server von ING.
Richtig.
Also er bekommt das geschickt und er kann somit erstmal weiterarbeiten, was für ihn erstmal sehr wichtig ist.
Also er kann sogar nicht nur weiterarbeiten, sondern, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, ING zwingt ihn ja quasi zur Weiterarbeit, weil er setzt ihn schon zeitlich unter Druck. Da sagt er, das Passwort läuft hier, was war es, in 5 Stunden ab. Und wenn du jetzt noch was, dann ist das jetzt hier die Gelegenheit und sieh mal zu. Und T-Rex tut... Wie ja, geheißen.
Genau, so hätte ich es auch formuliert. Und geht ins Internetcafé. Er bekommt zwar dieses Passwort und er bekommt so ein bisschen Druck, aber was mich in der Szene eigentlich ein bisschen fraglich dargestanden hat, ich dachte so, Tron und er kannten sich so gut. Wieso ist er da doch so ein Unkenntnis? Also man kriegt noch nicht so mit, es gibt ja eine andere Folge, aber da kommen wir ganz zum Schluss drauf. Es gibt ja dieses Buch Machiavelli, so ein Hörbuch, was über 3 Stunden geht, wo auch viel ein Dialog von ING und Tron stattfindet. Und man fragt sich, warum wusste er so wenig darüber? Also warum braucht er T-Rex als Vollstrecker dieser Chiffren? Sehr interessant. Also mit der Frage ist man auch noch nicht fertig und glaube, man wird damit auch nicht so richtig fertig. Jedenfalls bekommt er das Passwort für den Lloyd-Server und dann geht es ins Internetcafé. Da kannst du ja gerne mal ein bisschen...
Richtig, im Internetcafé setzt sich T-Rex brav in gewohnter Manier an einen Tisch und fängt an, sich eben auf die Website von Lloyds oder auf die Internetpräsenz von Lloyds zu hacken oder, naja, er loggt sich da jedenfalls ein. Was jetzt hier passiert, ist ganz witzig, finde ich jedenfalls im Dialog. Denn er wird plötzlich vom Tisch hinter ihm angesprochen, von einem jungen Herrn, der sich später als J. Owen Phillips vorstellt und sagt, Mensch, du bist da ja bei Lloyds, da wollte ich auch gerade rein. Und T-Rex wiegelt die ganze Sache natürlich so ein bisschen ab und sagt so, naja, nee, du, ach komm, erzähl mal hier weiter, lass mich jetzt einfach in Ruhe arbeiten. Ja, doch, doch, und hier, und glaub mal, und was willst denn da eigentlich? Und daraufhin ist erstmal ein vernünftiger Ansatz, nämlich T-Rex antwortet, pass auf, Bursche, so hört man kleine Mädchen aus, das wird bei mir nicht funktionieren, mach einfach du dein Ding und ich mach mein Ding. Was allerdings ein bisschen seltsam dabei erscheint, er redet also konsequent weiter. Ne? Also J. Owen Phillips lässt sich überhaupt nicht bremsen dadurch und T-Rex sucht also auch immer weiter, geht immer weiter auf den Dialog ein. Also macht er sich meines Erachtens doch schon so ein bisschen zu dem kleinen Mädchen, was er eigentlich gerade ganz gerne abgelehnt hätte.
Ja.
Nichts gegen kleine Mädchen, oh Gott, man muss heutzutage so vorsichtig sein. Man muss wirklich vorsichtig sein. Also natürlich im übertragenen Sinne.
Ja,
an diesem
genau.
Fall genau. Ja, und das Ganze führt also dazu, dass er sich jetzt doch überreden lässt, dann an den Tisch geht und dann sagt, ach Mensch, und guck mal an, und du kennst das Passwort auch. Und J. Owen Phillips sagt, na Mensch, ich habe da früher mal ein Praktikum gemacht und ich schaue von Zeit zu Zeit einfach aus Nostalgie mal bei denen vorbei.
Auch eine interessante Variante, sich in einen Server einzuwählen aus Nostalgie.
Ja, das ist also spätestens an dieser Stelle merkt man, okay, das ist halt wichtig, dass dieser Charakter eingebaut wird, und warum werden wir schon noch kennenlernen oder werden wir schon noch erfahren im Laufe der Folge. So ganz stimmig ist das an dieser Stelle nicht, weil jeder Mensch, der wie T-Rex irgendwie den großen Geheimnissen der Menschheit auf der Spur ist, bei denen wir spätestens, vielleicht bei Tupac noch nicht, aber spätestens mit der Titanic bereits angekommen sind, der wird das einfach konsequent ablehnen, mit dem Typen überhaupt zu sprechen, beziehungsweise einfach als erstes mal kritisch hinterfragen, wie groß muss denn der Zufall sein, dass hier einer sitzt, der genau das Gleiche sucht wie ich, bei der gleichen Firma, das gleiche Passwort hat und mir auch noch unheimlich viele Informationen bietet. Da muss doch jedem eigentlich schon förmlich auf die Füße treten, das kann ja wohl kein Zugang sein. T-Rex ist wie immer ein bisschen naiv, was das angeht, und lässt die Geschehnisse über sich ergehen.
Er ist noch nicht weit im Agentenbusiness drin, das wird ihm auch noch ein paar Mal auf die Füße fallen. Und aber auch hier das Konstrukt ist wieder schön, ne? Also er setzt sich an seinen PC da hinten in dem Internetcafé, ja, mit seinem Kaffee extra stark, und der Typ sagt auch noch, aber nichts ausbauen. Ich weiß nicht, was das für ein Internetcafé ist, dass da anscheinend ständig was ausgebaut wird und so. Also auch eine sehr interessante Konstruktion eines Internetcafés am Prenzlauer Berg soll es liegen, die NetLounge. Und
wir müssen übrigens bei Gelegenheit mal gucken, ob man vielleicht den einen oder anderen Ort tatsächlich findet. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ein Besuch in der Berliner Suarezstraße ist auf jeden Fall fällig.
Ja, da sollten wir mal einen Außentermin machen. Auf jeden Fall ist er sucht da ein bisschen in diesen Leutsarchiven rum und einigt sich mit ihm. Und es kommen ein paar Daten zutage, nämlich, dass es so eine These gibt, nämlich das Schiff galt als unsinkbar, das weiß man, das ist so ein geflügeltes Wort. Es war zu niedrig versichert. Also wir kommen auf so ein auf das Grundthema dieser Folge, nämlich auf das eine Thema Versicherungsbetrug, dass jede Folge bei Offenbarung 23 hat so ein Grundthema, und hier ist es der Versicherungsbetrug. Und es gab ein Vor, das konnte ich aber nicht verifizieren, da habe ich nachgeguckt, es gab ein Vorgeschehen, man hat die Titanic ist mal mit
die Britannic.
Die
Britannic ist mit einem
Kriegsschiff kollidiert.
Genau. Und siehst du, das wollte ich unbedingt noch recherchieren, ob das stimmt. Und es wird gesagt, aber ich glaube, es stimmt tatsächlich, dass die Havarie mit Kriegsschiffen nicht versichert ist und nicht versichert werden konnte. Das heißt,
der Staat ist nicht versichert.
Richtig, der Staat zahlt an dieser Stelle einfach nicht.
Das klingt ungewöhnlicher, als es wirklich ist. Wenn man großes Unternehmen ist oder staatliches Unternehmen, dann lohnt sich manchmal die Versicherung einfach nicht, und man kann sich als Eigenversicherer eintragen. Also zum Beispiel so große Unternehmen wie die Post, die Deutsche Telekom haben keine Kfz-Versicherung. Also die tragen den Schaden einfach als Eigenversicherer dann aus ihrer Finanzmasse. Das ist nicht so ungewöhnlich. Also hier bei Staaten haften für so etwas nie. Und das war damals auch gar nicht gedacht.
Ja, das ist richtig. Ich denke aber auch, dass das noch erschwerend hinzukommt, dass man, glaube ich, wirklich auch eine rechtliche Grenze ziehen muss bei allem, was überhaupt mit militärischen Fahrzeugen passiert. Denn nehmen wir jetzt einfach mal ein ganz einfaches Gefecht zwischen zwei militärischen Einheiten, was dabei tatsächlich an versicherungsrechtlichen Ansprüchen entstehen könnte und an Streit, an Rechtsstreitigkeiten, wenn ein Panzer den nächsten beschädigt, das ist ja unermesslich. Das heißt, für mich leuchtet es schon ein, dass diese Sache insbesondere natürlich vom Versicherungswesen ausgenommen ist.
Ja.
Was auch immer, die Reederei und die White Star Line hat also keine Entschädigung für die beschädigte Britannic bekommen, und nun wird an dieser Stelle gemutmaßt, dass man hier an dieser Stelle die Titanic ins Rampenlicht gerückt hat, um darüber dann eben die versäumte Versicherungssumme wiederzubekommen.
Ja. Und man wollte natürlich nicht, dass das schadlose Schiff versenken, sondern natürlich den angeditschten Dampfer.
Richtig.
So war die Idee.
Richtig.
Das wäre auch möglich, weil diese Schiffe wohl gemeinsam in der Werft lagen.
Ja, und das ist historisch, soweit ich das sehen konnte, ist das also auch belegt. Auch diese Havarie mit dem Kriegsschiff, die ist historisch auch belegt, das stimmt also. Und der Gedanke wird jetzt geäußert, naja, hier wollte man einfach, wie du das schon gesagt hast, den bestehenden Dampfer mit einem anderen Namensschild, die lagen parallel in der Werft, da hat man nur schnell die Namensschilder ausgetauscht. Und hat dann den beschädigten Dampfer im Meer versenkt und den anderen dann eben jetzt als Britannic weiterfahren lassen.
Hier wird doch noch was erwähnt, was wirklich stimmt und was interessant ist, nämlich 1898 kommt ein Buch raus, Der Untergang der Titan. Ich glaube, das war sogar nur in der Zeitung, eine Kurzgeschichte. Und diese Titan, die Namensähnlichkeit ist schon mal sehr interessant, kollidiert tatsächlich in dieser Geschichte mit einem Eisberg und sinkt und gilt auch als unsinkbar. Und man macht hier so die Geschichte auf, ob da die Idee für diesen Betrug in Anführungsstrichen aus dieser Geschichte erwachsen ist.
Das ist natürlich ein äußerst interessanter Punkt, den ich auch nicht vermag, eindeutig zu klären. Also
die Sache ist so, es gibt diese Geschichte, die ist auch wirklich dann rausgekommen, das ist verbrieft. Die Frage, man könnte sich jetzt fragen, wie weit sowas zu damaliger Zeit verbreitet wurde. Also wenn eine Kurzgeschichte in irgendeiner Zeitung rauskam, die ging jetzt nicht um die Welt, ne?
Richtig. Und am Ende ist es so, dass in der Masse der Fiktionen in einer Literatur oder in einem Medium wie Literatur natürlich irgendwann auch mal immer das berühmte blinde Huhn das berühmte Korn findet.
Ja.
Das heißt, das kann natürlich durchaus Zufall sein. Man kann Leonardo da Vinci mit seinen Zeichnungen und mit seinen Ideen, den kann man auch für einen Hexer halten, weil der hat Sachen im Kopf entworfen, die fliegen heutzutage hier durch die Gegend. Da könnte man auch sagen, oh mein Gott, der wusste das ja alles. Oder wenn wir die Geschichten von Jules Verne nehmen, die sind auch pionierhaft zu dieser Zeit gewesen. Und natürlich ist einiges auch davon eingetreten. Einige dieser Dinge gibt es heutzutage. Ein Unterseeboot war dann wie die Nautilus, war damals kaum vorstellbar. Ja, heute sind U-Boote gehören zu unserem, ich will nicht sagen Alltag, aber wir leben alle mit U-Booten, wir wissen alle, sie gibt es überhaupt kein großes Wunder mehr. Das heißt, in der Masse der Fiktionen, die aufgestellt werden, finden sich natürlich auch immer mal ein paar Sachen, die sich dann hinterher auch bewahrheiten. Jetzt kann man natürlich sagen, und dieser Zufall zwischen Titan und Titanic. Naja, jetzt nehmen wir einfach mal an, der Betreiber kannte tatsächlich die Geschichte. Und der hat einfach, vielleicht hat die auch irgendwo nur gelesen, hat die vielleicht gar nicht mehr großartig im Gedächtnis gehabt und hat nach einem Namen für dieses neue Schiff gesucht. Und irgendwie klang der Titan noch aus grauem Vorzeitgedächtnis irgendwie in seinen Hirnwindungen und dachte, Titanic, das klingt ja nach was.
Da kann man auch ein bisschen rumspinnen, weil ich sag mal, ein Schiff mit 4 Schornsteinen, riesig groß, Titan, da könnte man jetzt auch so andere Sachen aufwerfen. Was interessante Sache ist, der Funker auf der Titanic hieß John George Phillips und hat natürlich zu dem J. Owen Phillips eine interessante Parallele. Und hier stellt man sich die Frage, war es Zufall? Das ist in der Geschichte nicht geklärt. Aber sie gibt natürlich diesen schönen Plot, ne? So nach dem Motto, ui, der könnte mit dem verwandt gewesen sein. Also da gab es eine Parallele.
Genau.
Dann geht's über in die nächste Szene. Wir sind im Redaktionsbüro Siegmann. Der Mann mit der Pomade im Haar und der schmierige Reporter, wieder dieses schöne gemachte.
Genau, nähere Beschreibung entnehmen wir den vorhergehenden Folgen.
Ja.
Aber ja, Herr Siegmann sitzt in gewohnter Art und Weise gelig klingend.
Genau. Ja, er klingt auch so ein bisschen, Dietmar Wunder klingt auch so ein bisschen gelig.
Ja, ja.
Also es ist schon interessant, das ist auch ein interessantes Handwerk, dass die Figuren immer so rudimentär gezeichnet werden in ihrer Beschreibung. Der schmierige Reporter Pomade im Haar. Aber viel mehr kommt da auch gar nicht. Aber das gibt viel Luft, dir den vorzustellen. Und dann entsteht ein Bild in deinem Kopf. Aber das
Name, ja, und die Stimme unterstützt das halt natürlich. Nur
genau.
Sind, wie gesagt, wie wir das schon eingehend mal erzählt haben, das sind
sehr,
halt sehr erfahrene Sprecher, die da natürlich auch
T-Rex viel kommt also,
zu beitragen. Er kommt dahin.
Genau.
Und erzählt Kai Siegmann davon, Mensch, da können wir doch aber ein Riesending draus machen. Und Siegmann tut das vollkommen ab. Also überraschenderweise an der Stelle, weil eigentlich, der ist ja bis jetzt auf alles angesprungen. Da wird er ja so ein bisschen als Schmierenkomödiant da dargestellt, der dann sofort auf jeden Zug aufspringt und das irgendwie zu Geld macht. Und der sagt, du, das geht gerade nicht, hier ist Sommerloch bei uns, da können wir nichts draus machen, zieh wieder ab.
Nee, umgekehrt. Er sagt, komm im Sommerloch wieder. Ne? Er sagt so, also wenn die saure Gurkenzeit ist, kommt wieder. Ne?
Ach, so rum war das.
Ja, ich glaube eher so. Aber ja, genau. Also er sagt natürlich nicht ganz so unrecht. Und das ist ein Reporterreflex, den muss man haben. Er fragt natürlich, wie vertrauenswürdig ist dieser J. Owen Phillips? Wie kannst du diesen Informationen vertrauen? Und er sagt natürlich, ja, er hat das Passwort und er war auch bei Lloyds drin und so weiter.
Ja, aber offen gestanden muss man sagen, dass Herr Siegmann diese Fragen vorher bei Tupac nicht unbedingt so gestellt hatte. Ne?
Nein.
Da hat er eben gleich den Flug nach L.A. spendiert.
Aber jetzt ganz ehrlich, da machst du jetzt aber auch dem Herrn Siegmann, weißt du, dem Boulevard-Reporter, Tupac war halt mehr Boulevard als die Titanic. Die war nicht so oft durchgekaut.
Ja, also, da ist was dran.
Jedenfalls kommen die Parallelen auf und JP Morgan, die Titanic, dann kommt die Konstruktion auf. War es vielleicht eine Falle für Superreiche, die sich an Bord befanden? Wie versenkt man eigentlich sicher ein Schiff? Ich meine, die Frage ist ja so, wie schiebt man da so einen Eisberg in die Fahrrinne? Und so, also das, was ich mich immer gefragt habe, wie ist es überhaupt zu diesem Unfall gekommen, weil Schiffe sich automatisch gegen Hindernisse schützen. Da müsst, also man bewacht ja auch von der Brücke aus, von gewissen Punkten aus so ein Schiff. Und damals gab es noch kein Radar oder kein Echolot. Man musste also wirklich mit ganz gängig mit Ferngläsern arbeiten und. Und diese Fragen kommen dann da in dem Büro auf bei Siegmann.
Auf die werden wir sicherlich später auch nochmal kurz eingehen.
Oder? Ja, die sind sehr, du kannst da gerne jetzt kurz drauf eingehen.
Tatsächlich ist es so, man muss sich ja die Frage stellen, ja, da sitzen Leute im Krähennest mit Ferngläsern, da stehen Leute auf der Brücke mit Ferngläsern. Ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht mehr über eine Piratengaleere aus grauer Vorzeige, sondern wir reden von einem modernen Kreuzfahrtschiff zu dieser Zeit. Das modernste Kreuzfahrtschiff seiner Art. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, wie Markus es mir im Vorgespräch auch schon getan hat, wie konnten all diese Augen bloß den Eisberg übersehen? Oftmals wurde da gesagt, na ja, von so einem Eisberg guckt ja auch nur so ein Klitzchen aus dem Wasser. Wenn der so massiv gewesen ist, dass er den Rumpf der Titanic aufgeschnitten hat, die wirklich, also unvorstellbar groß gewesen sein muss. Also ich hätte gern mal davor gestanden. Ich bin da kein Profi, aber ich stelle es mir riesig vor. Dann muss der schon mehr als ein Fitzelchen aus dem Wasser geguckt haben. Das ist natürlich absolut korrekt. Es gibt aber eine Theorie, die das erklären würde. Da war ich tatsächlich sehr erstaunt drüber. Und zwar hat ein gewisser Herr Tim Melton eine Untersuchung dazu durchgeführt und hat festgestellt, dass in dieser damaligen Nacht ein optisches Phänomen vorgeherrscht hat in diesem Bereich der See. Und zwar nennt sich das eine Superrefraktion. Hier spielen kalte Luftströmungen aus dem, Labradorstrom und abgekühlte Luftschichten aus einer vom Golfstrom erwärmten Luftschicht. Irgendwie, also ich habe es physikalisch nicht so ganz verstanden. Was sich daraus ergibt, ist eine optische Täuschung und zwar ein zweiter Horizont. Das habe ich mir jetzt mal veranschaulicht angesehen im Internet. Dieser zweite Horizont hat zwei Probleme und er hat gleich damit doppelte Relevanz für dieses Titanic-Unglück. Zum einen kann dieser doppelte Horizont, weil durch Luftflimmern und durch Luftspiegelung gewisse Objekte verdecken. Und zum Zweiten kann man durch die optische Täuschung eines zweiten Horizonts die Entfernung von einigen Objekten nicht mehr gut einschätzen.
Okay, das ist interessant.
Ja, und ich fand das auch sehr interessant. Ich habe vorher noch nie was davon gehört. Und das kann zum einen dafür gesorgt haben, dass all die vielen wachsamen Augen auf der Titanic durch die Luftspiegelung diesen Eisberg einfach nicht gesehen haben oder als viel zu weit weg erachtet haben. Mhm. Und auch, es gibt ja immer wieder dort auch, da bin ich aber nicht sicher, inwieweit dass man das wirklich historisch belegen kann, da bin ich auch zu wenig da drin, dass also Schiffe daran vor sehenden Auges sozusagen an dieser Katastrophe vorbeigefahren sind. Und auch dazu hat Mr. Melton eine interessante Erklärung, nämlich, dass die Titanic durch Vorspiegelung dieses zweiten Horizontes als ein wesentlich kleineres Schiff sah und oder dass die Entfernung einfach nicht eingeschätzt werden konnte und man einfach dachte, das ist ein kleines Schiff und man hat das dann irgendwie in Relation zu der Leuchtrakete, die da oder zu den Leuchtraketen, die abgefeuert wurden, gesetzt und gedacht, na gut, die haben vielleicht gedacht, dass es da ist gar nichts Schlimmes passiert. Mhm. Ja, insofern doppelte Relevanz, interessanter Effekt, haben wir jetzt mal was gelernt. Ich werde im Nachgang noch mal ein bisschen mehr darüber lesen, weil ich das Phänomen sehr interessant finde. Ob es dazu geführt hat und ob es dann wirklich so ist, kann heutzutage, glaube ich, keiner mehr aussagen.
Nein, das kriegst du nicht nach. Aber es ist trotzdem interessant. Und jetzt kommt etwas in der nächsten Szene, eigentlich, dass etwas gemacht wird. Jetzt tut T-Rex etwas, was wir hier im Vorab auch immer tun. Er geht in die Recherche und es gibt eine Szene am Kurfürstendamm. T-Rex ist jetzt auf der Suche nach einem Logbuch oder nach einem Buch, was diesen gesamten Vorgang Titanic quasi vom Auslaufen bis zum Rammen des Eisberges szenisch darstellt, damit er sich diesen ganzen Vorgang besser vorstellen kann. Und als er auf dem Kudamm unterwegs ist, trifft er auf eine Person, die uns sehr wohl bekannt ist, nämlich auf Wim Banner.
Da ist er wieder, genau, der Banner. Auch so ein Charakter, der gerne wie der Belzebub aus der Hölle erscheint.
Ja, auch so ein, der einfach aus dem Nichts kommt und der so ein bisschen den Derek-Vibe mir gibt. Ja, also der so ein bisschen da immer so dasteht und immer sehr, sehr wenig eloquent, aber mit viel Reden die Sache aus. Ich habe mir notiert, Lieblingsermittler trifft Lieblingshacker. Also die haben auch eine merkwürdige, die achten sich nicht, aber sie haben doch sie merken, dass sie auf demselben Spielplatz unterwegs sind.
Irgendwie schon, ja.
Ja, und da gibt es auch eine Verbindung. Und Banner erzählt ihm, er müsste zur Net-Lounge, wo T-Rex natürlich aufmerksam werden müsste, weil er da irgendwie war. Und dann und Banner weiß von diesen Hacks zu Lloyds und so und ein Passwort, was verwendet wurde, gehört zu einem Ex-Lloyds-Praktikanten, also der mit dem Besitzer der Titanic verwandt war. Das kommt dann alles so raus.
Ja, und jetzt wird es nämlich wichtig. Und das ist tatsächlich an der Stelle eine Frage, die sich mir aufgeworfen hat in dem Dialog. Denn Banner sagt halt, naja, und Mensch, hier, du warst da gestern auch da. Und ach, ausgerechnet gestern, das ist aber ein Zufall. Der ist ja immer herrlich zynisch an dieser Stelle, muss ich sagen. Und sagt dann, ja, das gehört dem Enkel, einem gewissen, nee, stimmt, er sagt den Namen eben noch nicht. Und das ist das Interessante. Ja. Und Banner fragt T-Rex, und wissen Sie, wie dieser Praktikant heißt? Und T-Rex antwortet darauf, und das finde ich sehr interessant, Morgan? Vielleicht? Ja. Und jetzt würde ich gerne wissen, was ist an dieser Stelle tatsächlich geplant gewesen? Ja. Ist T-Rex tatsächlich so geschickt, dass er jetzt einen durchaus mit dem ganzen Fall über JP Morgan, über den Inhaber der Line, späteren Finanzmogul und so weiter, brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber sagen, dass er diesen Namen ins Rennen werft, um Banner vorzutäuschen, dass er wirklich keine Ahnung hat, von wem er da sprechen könnte? Oder hat T-Rex im Kopf schon völlig vergessen, dass der Typ, also nicht vergessen, dass der Typ Phillips hieß, sondern hat schon wirklich drei Ellen weiter gedacht und hat vielleicht gedacht, ne, der hat mir den Namen vielleicht nur so gesagt, der heißt vielleicht gar nicht Phillips, sondern ist das nicht vielleicht ein Verwandter von JP Morgan? Und an dieser Stelle, weiß ich nicht, wie hast du das empfunden? Ist er da einfach nur taktisch geschickt gewesen?
Ja, also das klingt nach so einem Autorenkniff, bring mal einen anderen Namen rein. Der erstmal sowieso nachher später wieder, also ich glaube, das ist eine Brückennennung, die nachher in der weiteren in der weiteren Handlung wird der JP Morgan noch ein bisschen mehr Thema.
Es war aber auch vorher, schon im Laufe dieser Recherche war es nämlich schon Thema.
Deswegen. Ja, aber er war so in der Folge verschwunden und ich glaube, das ist so ein Brückenkniff, einfach den wieder einzubringen, damit er nicht aus dem Thema verschwindet und nachher wieder aus der Kiste kommt.
Ist auch möglich. Also ansonsten war es ein Geniestreich von T-Rex.
Ja, ansonsten, vielleicht ist er doch beides und vielleicht ist es auch einfach nur der Trick zu sagen, dann sitzen da irgendwann zwei so eine nerdigen Typen, ja, und unterhalten sich und überlegen sich, was wir da wohl mit gemeint haben. Wir haben gar nichts mit gemeint. Gehen wir in die nächste Szene. Und zwar, Nolo kommt jetzt aus dem Krankenhaus.
Stopp. Wir müssen mal ganz kurz sagen, dass der Banner ihm ja dann natürlich darüber aufklärt, wer das ist und wessen Enkel das ist. Ich weiß nicht, woher wir das an dieser Stelle verraten wollen.
Würde ich nicht. Ich habe nur geschrieben, dass er mit dem Titanic-Besitzer verwandt war. Wir gehen da noch nicht.
Richtig, so ganz hat Banner das übrigens auch nicht so richtig erfasst. Denn die Person existiert. Sie ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Diese Person hat gelebt. Sie war aber keinesfalls Eigentümerin der Titanic. Okay. Das heißt, hier hat man noch jemand anderen mit ins Spiel gebracht, der durchaus mit der Reederei und mit der Werft in irgendeiner Weise in Verbindung steht. Da hört er einfach mal rein. Aber ganz so extrem ist es eigentlich nicht, das Verhältnis.
Ja, das ist immer schwierig, weil auch wenn man Geschäftsführer der Firma BMW ist, ist man nicht die Familie Klatten, der das hauptsächlich gehört.
Exakt.
Also das ist immer schwierig, diese Besitzverhältnisse dann zu sehen.
Genau.
Und das auch mit Absicht ein bisschen zerpflückt. Jedenfalls kommt Nolo aus dem Krankenhaus und es kommt zu einem Treffen und Kim, Nolo und T-Rex sehen sich den in Anführungsstrichen illegalen Film an. Da gibt es so eine lustige Bemerkung und man sieht sich diesen Titanic-Film an und Nolo ist da sehr ergriffen. Und dann kommen Szenen zutage, die nicht ins Original gehören. Und da ist, weil Nolo diesen Film sehr genau kennt, sie bemerkt das und ist dann aber so viel am Diskutieren, dass die beiden sich da nicht drum kümmern können und diese Szenen zeigen eine längere Tauchfahrt. Was dazu führt, dass in der nächsten Szene T-Rex und Kim ins Studentenwohnheim zurückkehren, also ein Ort, an dem sie sehr oft gemeinsam sind. Also in so einem kleinen Zimmer ist man sehr viel, das scheint sehr gemütlich zu sein, also augenscheinlich ja nicht, wie das Zimmer beschrieben wird, aber da sind sie sehr gerne und versuchen jetzt in dem Film die Besonderheiten zu finden und haben ein Buch, wo sie Vergleiche durchführen, nämlich mit den Umbauten.
Richtig, richtig. Und zwar wird in dem Buch, jetzt habe ich habe mir tatsächlich die Autoren nicht aufgeschrieben, es sind drei an der Zahl. Einer davon hieß Forsythe, wo ich mich nämlich gefragt habe, ob das eventuell Frederick Forsythe gewesen sein könnte.
Das wäre cool.
Das wäre ziemlich cool.
Das würde dem Agentendingern noch mehr Tritt verpassen.
Das wäre wirklich verpasst. Übrigens nebenbei empfehlenswerter Autor, recherchiert sehr gut, hat tolle Bücher geschrieben. Jedenfalls ist in diesem Buch davon die Regel, dass es einen klaren Unterschied zwischen den beiden Schiffen gegeben hat. Und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich es richtig rum sage. Die A-Deck-Promenade der Titanic war geschlossen.
Genau, mit einer Glasverglasung.
Mit einer Vollverglasung, während das A-Deck, die A-Deck-Promenade der Britannic offen war. Mhm. Und da wir ja schon jetzt mehrfach an diese Idee geraten sind, wurden diese Schiffe einfach in der Werft einfach nur vertauscht, stellt sich nun hierbei heraus, das A-Deck ist geschlossen.
Genau, man hat die Videoaufnahme, man sieht das ganz genau.
Richtig, und Kim und T-Rex werten das auch als eindeutiges Indiz dafür, diese Schiffe wurden nicht vertauscht. Jetzt ist natürlich die Frage stellt auch Kim, ja, aber was ist denn dann da dran so Besonderes? Naja, es ist das Besondere, dass Tron unter Umständen dieses Rätsel, was sich viele, viele Leute, mit dem sich viele Leute auseinandersetzen, gelöst hat.
Zumindest die Vertauschung ist jetzt aus dem Spiel. Und jetzt kommt aber etwas, und das wieder, das ist das Schöne, du musst nur abwarten und es kommt etwas, ne? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat, und jetzt kommt der Anruf von Siegmann, und Siegmann hat ganz tolle Erkenntnisse.
Wusstest du eigentlich?
Genau. Da sind wir schon, wenn dich ein Reporter anruft und sagt, wusstest du eigentlich, sag nein. Also ab da kommen nämlich die schönsten Informationen. Und er hat Informationen, dass die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt brannte. Und das ist aber, wenn man sich klar macht, dass diese Schiffe mit Kohle befeuert waren, gar nicht so, auch hier wieder, da wird etwas gemacht, was gar nicht so ungewöhnlich ist, nämlich wenn man ständig Kohle in einen Ofen schippt, dann sprüht doch mal glühendes Zeug zurück.
Kohlelagerbrände sind nicht selten gewesen.
Genau, und dann hat einfach die Kohle, die vor dem Ofen lag, sich entzündet oder fing an zu glühen. Das ist nicht so. Das hat man oft damit behoben, dass man einfach schneller geschaufelt hat, um diese Kohle, die eh schon glüht, in den Ofen zu bekommen und nicht vorne, und dass irgendwann der glühende Haufen abgebaut war und die Kohle nicht mehr sich nachentzünden konnte.
Genau. So. Dies führt im Weiteren dazu, wenn man mehr Kohle schaufelt, ist das Schiff
schneller fährt.
Genau. Richtig. Und somit wäre auch die Frage beantwortet gewesen, nach den mehreren Berechnungen ja einfach die Geschwindigkeit der Titanic irgendwo in einer, ja, keine Ahnung, dazu bin ich viel zu wenig Physiker, die Geschwindigkeit der Titanic berechnet haben und dazu zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Titanic unter dieser Geschwindigkeit ihr Ziel niemals hätte erreichen können, weil die Kohle viel zu knapp war. Es war nämlich Kohlefördererstreik zu diesem Zeitpunkt. Und das heißt, es war gar nicht so viel vorhanden, dass das in irgendeiner Weise hätte reichen können. Aber an dieser Stelle wird auch hier die Erklärung gefunden. Vielleicht wurde der Brand im Kohlelager einfach mit dem schnelleren Schippen zu bekämpfen versucht. Und dabei hat das Schiff natürlich Fahrt aufgenommen. Da kommen wir jetzt wieder auf die Idee. Schnelleres Schiff, vielleicht noch optische Phänomene dazu, da kann man halt schon mal gegen einen Eisberg donnern.
Und wollen wir ehrlich sein, Schiffe in der Größe wären durch höhere Geschwindigkeit nicht manövrierfähiger. Also
absolut.
Da gibt es auch das Problem, jetzt muss man dazu sagen, wir reden da von 20 bis 25 Knoten, das sind 40 km/h. Das ist auf dem Wasser eine ordentliche Geschwindigkeit.
Ja, und was das an Druck und Drücken und Sögen auslöst,
ja.
Ich habe mich damit jetzt im Vorfeld mal so ein bisschen beschäftigt. Ich habe die Fachbegriffe leider alle wieder vergessen. Ist saumäßig kompliziert. Aber dieses Druck und Sog und dieses Verdrängungs- und Sogverhältnis, das ist so interessant, was dabei passiert. Und je schneller das Schiff wird, desto höher werden natürlich auch die Kräfte, die hier walten. Also an der Stelle denke ich mir auch so,
Da entsteht, also wenn man sich das klar macht, wenn man einen schnellen Gegenstand durchs Wasser schiebt, ja, dann entsteht vorne eine Verdrängung im Wasser und hinten eine Art Loch.
Also, muss ja.
Ja.
Wo was verdrängt wird, muss genau, ja wieder was rein.
Da muss ja wieder was hin. Also es gibt Vor- und Rückströme und die sind natürlich von gigantischen Kräften und von gigantischen Wassermassen begleitet. Aber wir wollen jetzt nicht noch hier einen Physikkurs machen.
Um Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Man hat natürlich, und das ist auch eine der Theorien, dadurch, dass man merkte, dass die Kohle nicht ganz reichen könnte, hat man natürlich eine Nordroute genommen. Man ist also in diese kalten Zonen abgebogen, wo die Eisberge waren, um den Weg zu verkürzen.
Mhm.
Dementsprechend, ob da je die Kohle gereicht hätte, das ist auch so ein Fabelding. Da behaupten einige ja, andere sagen nein. Wir wollen das aber jetzt offen lassen, weil das gehört gar nicht so hin. Aber dadurch die Tatsache, dass dieses Schiff gesunken ist, ich will gar nicht von Versenkung sprechen, weil ich will es gar nicht so weit treiben. Es gibt auch zu dem Thema Eisberg noch ganz andere Ansichten. Das Schiff könnte einem U-Boot zum Opfer gefallen sein und. Aber soweit wollen wir das gar nicht jetzt noch weiter streuen. Aber die Versenkung kostete vieler Leute das Leben, die nicht unbedingt Freunde von J.P. Morgan waren.
Richtig, und das ist der interessante Punkt, der jetzt auch von unseren Protagonisten aufgegriffen wird, nämlich, dass sie festgestellt haben, gerade äußerst überrascht, um Gottes Willen, der Versicherungsbetrug, der ist es in dem Sinne, wie man das vielleicht gedacht hat, gar nicht gewesen. Aber dennoch ist es so, dass es wird ja auch erwähnt, dass die Versicherungssumme nicht reinvestiert wurde von der White Star. Und ich habe das weiter recherchiert. Tatsächlich diese Versicherungssumme von, was waren es? 1 Million Pfund Sterling. Ist eine ganze Menge.
Das ist so ungefähr hundertfach.
Das ist im Nachhinein, im Betriebsergebnis hat sich das wieder gespiegelt, soll wohl zum erfolgreichsten Jahr der Line geworden sein und wurde tatsächlich am Ende an die Hauptaktionäre ausgeschüttet. Ja. Das ist wirklich so passiert. Ausgeschüttet wurde das, aber zu sagen, dass es das erfolgreichste Jahr der Line wäre, das ist absolut haarsträubend, das ist an den Haaren herbeigezogen. Denn der Imageverlust, der der White Star Linie damit entstanden ist, mit dem Sinken der Titanic, der steht in so krass gar keinem Verhältnis gegenüber dieser 1 Million Pfund Sterling, so viel das auch gewesen sein mag. Das heißt, hier begeben wir uns im Hörspiel schon so ein bisschen in die Fantasterei.
Ja, da wird weit reingemutmaßt und man muss sich mal klar machen, die Schiffe dieser Größe, die wurden noch nicht in Segmentbauweisen, wie es heute üblich ist. Heute werden Schiffe in Segmenten, also in Teilen gebaut und werden in einer Werft dann zusammengefügt und ergeben den gesamten Schiffskörper. Das war noch nicht, also das wurde schon sehr individuell gebaut und da war nicht mit, das war schon klare Handarbeit. Aber es geht ja auch weiter in unserem Hörspiel und zwar, aber ich gebe dir recht, da ist viel Fantasterei drin.
Richtig, so. Dennoch wird es aufgegriffen zu sagen, okay, der Versicherungsbetrug ist einfach nur anders ausgeführt und obendrein wird jetzt das Motiv in die Waagschale geworfen. Vielleicht hat er aber auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und hat auch gleich noch wirtschaftliche und politische Gegner, die auf diesem Schiff nämlich als Passagiere vorhanden waren, einfach bei der Gelegenheit gleich dezent entsorgt.
Harter Vorwurf?
Harter Vorwurf. Diesbezüglich kann man natürlich keine Klärung betreiben und kein Beweisverfahren anführen oder irgendwas in der Richtung. Was tatsächlich, aber auch historisch belegt, ein bisschen komisch anmutet, ist, dass Morgan selber, der eigentlich als Passagier eingetragen war und eine Suite gebucht hatte, kurz vor Ablegen der Titanic aus ominösen Krankheitsgründen abgesagt hat. Das heißt, der ist diesem Unglück de facto entronnen.
Ja.
Das ist ein seltsamer Fakt. Auch der kann sich natürlich durchaus im Bereich des Zufalls absetzen. Und ob er jetzt der Schmieder des unglaublichen Masterplans ist oder einfach nur der Glückliche, der Katastrophe entronnen ist, das vermag heute auch niemand mehr zu klären. Interessanter Fakt ist es tatsächlich dennoch. Im Hörspiel wird gesagt, er wäre, obwohl er aus Krankheitsgründen abgesagt hatte, dann irgendwo in den nächsten Tagen mit seiner Freundin irgendwie oder seiner Frau irgendwo in der Schweiz gesichtet worden beim Flanieren. Dafür gibt es historisch keine Belegung. Okay.
Gut, dann kommen wir zu einer kurzen Szene, die würde ich kurz nur abhaken, damit die Bindung da ist. Es gibt eine weitere Studentenwohnheim-Szene, man sucht nach weiteren Hinweisen und T-Rex bekommt von einem Mitbewohner, also T-Rex scheint da in der Gunst ganz hoch gestiegen zu sein, er bekommt plötzlich eine Pizza geliefert.
Ja.
Und in diesem Pizzakarton befindet sich eine Nachricht von Tron. Und da wird dem aufmerksamen Zuhörer gesagt, selbst in Folge 3 wird dem klar werden, also er macht ja schon viel, aber jetzt handschriftliche Nachrichten in Pizzakartons, die nicht auf technischem Weg, da hätte man misstrauisch werden können, aber da merkt man die gesunde Naivität, die T-Rex da noch hat.
Auch haben soll, denke ich.
Genau, also man vereinbart einen Treffpunkt und er geht zu diesem Treffpunkt, ne? Er bekommt wieder eine Nachricht und kommt eine SMS und man wird umgeleitet. Das kennt man aus jeder noch so guten Lösegeldübergabe. An dem Punkt, wo er ankommt, ist nicht der Punkt, sondern man wird nochmal umgeleitet. Und hier passiert es auch, man wird zum Potsdamer Platz umgeleitet, dann gibt es eine weitere SMS-Umleitung in eine Seitenstraße und da passiert
etwas. Und ab da überschlagen sich die Ereignisse.
Ab da wird es ein bisschen wild.
Ja, richtig, denn T-Rex wird überfallen.
Soweit so gut.
Soweit so gut. Von wem wird er überfallen? Von J. Owen Phillips, der seinen Laptop haben möchte, den letztendlich auch bekommt und T-Rex niederschlägt und danach sofort mit seinem offensichtlich ebenfalls anwesenden Komplizen spricht und der stellt sich als Tata ING heraus.
Und wieder, wo steht der?
Wo steht der? Also hier haben wir schon wieder den nächsten Twist, aber wie gesagt, die Charaktergestaltung macht solche Twists natürlich auch einfach mal easy möglich. Und ich denke, das ist schon gewollt. Ja, schauen wir mal. Die beiden stecken also zusammen unter einer Decke. Und als T-Rex erwacht, befindet er sich in einer Suite im Adlon von Lord Phillips. Und ING plaudert noch ein bisschen mit ihm.
Ja, das ist ja immer dieses große Ding. Und da wird dann immer dieser Master of Ceremony Akt immer so klar, wenn ING so loslegt. Ne? Da wird einem immer so klar, er ist eigentlich der Lenker der Geschichte. Mhm. Na, und da ist er wieder, redet und erstmal ist interessant, wie wenig gerührt T-Rex das wahrnimmt. Also es mir ist fehlt ein bisschen Wut. Also wenn man da hochkommt und sieht plötzlich Leute, die man kennt und mir einem wird klar, die haben mich niedergeschlagen. Da fehlt mir so ein bisschen Reaktion.
Ist richtig, vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass ING eigentlich jetzt wieder der ganz freundlich Ei-Ei macht mit ihm,
ja,
ne?
Also, oder vorher, ja.
Das ist also schon jetzt ein bisschen seltsam und J. Owen Phillips ist bei der Gelegenheit auch anwesend. So, das heißt, für T-Rex erschließt sich die Situation schon.
Das war auch eine Inge Meisel-Moment, aber ja.
Ja. Inwiefern?
So rein von der Sprache, vom Sprachlichen. Sie hatte auch manchmal so OT zum Schwur.
An der Stelle möchte ich den Verdacht äußern, dass der Markus seinem Praktikanten, weil er selber Programmchef ist, was in Drink gemixt hat. Nein, natürlich nicht, habe mich nur versprochen.
Weil dann wäre das jetzt ein Rammstein-Moment? Schwieriges Thema.
Das machen wir mal an einem anderen Tag. Genau. Das heißt, T-Rex erschließt sich die Situation schon, dass die beiden in irgendeiner Form zusammengearbeitet haben, und da gehe ich mit dir absolut konform. Dafür fehlt ihm so ein bisschen die Empörtheit darüber.
Ja, genau. Also man zieht da so ein kleines Resümee, wir wollen es gar nicht so weit rausspoilern, weil dann habt ihr noch einen Grund, euch die Folge anzuhören. Und dann kommt wieder ein Überschnitt in die sozusagen in die Schlussszene, die auch sehr versöhnlich anmutet und die auch ein bisschen Ausblick auf die kommende Zeit gibt. Nämlich die Szene ist, Nolo und T-Rex treffen sich. Er hat ein Date mit Nolo und er frühstückt im Adlon. Das Adlon scheint so als neuer, sozusagen neuer Hotspot da zu werden.
Ja, frühstücken, hat er kann.
Ja, frühstücken im Adlon ist gar nicht so billig, aber vielleicht ist das der Ausgleich fürs Niederschlagen und im Adlon aufwachen.
Ja, parken übrigens auch nicht in der Garage, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist auch nicht günstig.
So, und dann sind wir nämlich, und die haben ein Date, sie frühstücken im Adlon, und da wird dieser Fall ein wenig aufgelöst. Und T-Rex schildert Nolo, was er glaubt, was er aus dieser Chiffre herausgelesen hat. Und somit endet die Sache dann ganz nett eigentlich, ganz versöhnlich. Ne? Ganz versöhnlich, also eine gut geschnittene Folge.
So. Ja, auf jeden Fall. Man hat am Ende sogar noch den kleinen Erfolg, dass der Held der Serie, der T-Rex ja nun mal ist, dann letztendlich jetzt doch so ein bisschen so ein Date mit Nolo hat. Natürlich möchte man ja immer, dass sozusagen der weibliche und der männliche Protagonist, oder die Protagonistin, sich dann irgendwann auch finden. Und das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung hier an dieser Stelle. Ob es soweit kommt, schauen wir mal.
Ja, also somit zur Auswertung dieser Folge. Ich würde sagen, so wenn wir jetzt ein Sternesystem, ich habe immer überlegt, wie wir so in die Schlussszene kommen. Und ich würde jetzt mal sagen, mir ist jetzt so ganz blöd nach so einem 0 bis 5 Sterne System.
Ja.
So, und jetzt mal so ganz spontan, deswegen habe ich es auch nicht vorbereitet und deswegen habe ich dich dann natürlich nicht danach gefragt. Aber jetzt, wenn du so ganz spontan einen raushauen sollst und solltest sagen, okay, 0 bis 5 Sterne, wo würdest du dich da einordnen?
4. Aus dem einfachen Grund, dass ich das Thema unheimlich geeignet finde. Die Titanic kennt jeder und jeder hat sich in diesem Leben wahrscheinlich schon einmal kurz darüber Gedanken gemacht, was mag da wirklich passiert sein, wie ist diese Katastrophe entstanden, ob man sich mit Verschwörungen auseinandersetzt oder nicht. Jeder wüsste gerne, wie ist dieses Unglück passiert. Ne? Und das greift natürlich ein sehr prominentes Thema auf. Und ich finde das Thema auch mit sehr, sehr vielen Hintergrundinformationen gut gespickt, auch mit Informationen. Aber auch genug fiktive Luft drin, um dieses Thema eben nicht abdriften zu lassen. Ja, und deswegen finde ich alleine wegen des Grundthemas und der Umsetzung, der Aufarbeitung des Grundthemas Titanic oder des Titelthemas Titanic, Grundthema ist der Versicherungsbetrug, aber des Themas Titanic würde ich eigentlich 5 Sterne vergeben. Über die hervorragenden Sprecher brauchen wir jetzt nicht weiter eingehen. Die sind immer gut. Das heißt, das ist eine Konstante, die jetzt in meine Bewertung nicht einfließt. Dennoch sind hier und da so ein paar argumentative Lücken oder regietechnische Lücken, wie wir sie ja schon erwähnt haben, wo man denkt so, ach Mensch, also ganz ehrlich, da hätte ich ja irgendwie anders reagiert. Das mag alles sein, dass das natürlich der Handlung dient und dem Vortreiben der Handlung dient. Aber das hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas galanter lesen können. Deswegen würde ich einen halben bis einen Stern abziehen. Halbe Sterne ziehen wir nicht ab, deswegen 4.
Ja, also da sind wir uns ja einig. Ich würde auch bei 4 mich einpendeln. Die Geschichte ist schlüssig, sie ist rund, die Protagonisten laufen gut. Sie hat so ein paar handwerkliche Lücken, die aber ich fast ein bisschen für Absicht halte, damit man darüber sich ein bisschen reibt. Ich glaube nicht, dass die, also wie gesagt, also vielleicht hat man auch einfach vergessen, dass er sich nachdem er niedergeschlagen wurde, empören sollte. Vielleicht hat man es einfach rausgelassen, vielleicht ist es auch nicht gut geworden, als man die Aufnahmen gehört hat. Man wird sich da jetzt drüber streiten können. Ich finde trotz allem eine ganz runde Folge mit einem versöhnlichen Ende, was ich sehr hübsch finde. Eine ganz nette Sache und auch eine gute Überführung, wo man sich so ein bisschen so jetzt weiter reingezogen bekommt, wer die ersten 2 Folgen gehört hat und jetzt in Folge 3, wo es zum ersten Mal mit dem richtigen Thema losgeht. Wir sind jetzt sozusagen in dem Flow drin und das wird jetzt ein paar Folgen so weitergehen. Und das bringt mich auch zur Überleitung. Also natürlich gilt wie immer am Ende der Sendung, teilen, empfehlen, bewerten, weiter reinhören. Kritisieren dürft ihr auch, negativ, positiv. Schreibt uns an über Instagram, die Kultur, der Podcast oder auch bei TikTok gerne genommen. Wir werden auch ein paar Sachen posten, noch ein paar Ausschnitte aus dieser Originalsendung. Ja, Dirk, ich danke dir wie immer. Es war eine schöne Sendung.
Für mich auch, wie immer, Chef.
Ich komme mir ein bisschen veräppelt
vor. Ein bisschen, vielleicht nur ein ganz kleines bisschen.
Auf jeden Fall werden wir das Thema weiterführen und wir laden euch natürlich herzlich dazu ein, in der nächsten Folge die Krebsmacher wieder reinzuhören und dann führen wir die ganze Sache hier weiter und ich freue mich da richtig drauf, weil die Krebsmacher auch eine interessante Folge ist.
Auch eine sehr interessante Folge, auch von der Thematik, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Dann auch hier, wir bleiben nochmal bei dem Grundsatz, wir möchten diese Verschwörungstheorien nicht weiter fördern, wir sind keine Anhänger dessen. Dennoch ist es, und das hat die Titanic super demonstriert, schon interessant. Es gibt immer so ein paar Unstimmigkeiten, aber im Großen und Ganzen würde ich das, wenn ich es mit einer persönlichen Meinung versehen sollte, bei Theorien belassen. Denn jedes große Ereignis zieht auch jede Menge Theorien nach sich. Und wenn wir etwas ganz Vergleichbares haben möchten und man sich diesen Effekt einfach nochmal anschauen möchte, dann soll man sich was mindestens genauso tragisch war, einfach die Havarie der Estonia-Fähre, die wir die meisten der Zuhörer wahrscheinlich erlebt haben, also nicht persönlich, aber schon über die Nachrichten verfolgt haben. Wenn man sich da mal anguckt, was es dort für Theorien gab und gibt, dann sieht man auch, ja, große Ereignisse ziehen auch viele Zweifler mit sich.
Schöner hätte es ein Schlusswort nicht geben können. Ich würde sagen, wir hören jetzt noch in die Schlussmusik rein und dann sind wir hier raus. Tschüss, schönen Abend noch.
Ciao.